mit Thies.
Wenn er jetzt ein Spiel sieht und sieht, wie Kevin Durant zum Beispiel diesen Wurf nachmacht, seine Frau sagt immer, er grinst dann und weiß. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas hat.
The Great Nowitzki ist die Geschichte von Dirk Nowitzki, erzählt vom Journalisten Thomas Plätzinger, der mit ihm in den letzten 7 Jahren in zahllosen Hotelzimmern gesessen hat, auf Autositzen und Kabinenbänken oder auch auf einer Kuhweide in den slowenischen Alpen. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Was war denn das mit der Kuhweide?
Ach, das war ein Werbedreh in den slowenischen Alpen, wo er einen Werbespot gedreht hat.
Ja.
Und dieser Werbespot spielte eben auf einer Kuhweide mit echten Kühen, mit hohem Gras. Und der stand da und musste drehen und ich habe am Rand gesessen und zugesehen.
Und wie war die schauspielerische Leistung damals?
Hervorragend. Nee, ist interessant, dass Dirk Nowitzki in Deutschland auch dafür bekannt ist, für diese Werbespots, die er immer dreht.
Für die Bank auf jeden Fall.
Genau.
Den denke ich als erstes.
Genau. Und einer dieser Spots war das. Und er macht das, finde ich, gar nicht so schlecht. Also diese Rolle des netten Jungen, der so mit Augenzwinkern irgendwie durch sein Leben taumelt, das ist irgendwie ganz, ganz schön. Und das war einer dieser Spots.
Wie gern hat er eigentlich diese Werbespots gemacht? Also ich meine, wir wissen ja, so der ganze Rummel und so, das war jetzt alles nicht so sein Ding. Und auch PR-Arbeit nicht. Das hatte ja, da hatte er so einen schönen Begriff. Der lautet nochmal, was waren das für Tage für ihn?
Zootage.
Die Zootage waren das. Wie war er bei Werbespots? Wie fand er das?
Naja, das sind halt Nebenerscheinungen des Berufs des Profi-Basketballers. Und der geht arbeiten wie andere auch. Also für den ist das natürlich ein Job. Und den erledigt er, glaube ich, genauso gewissenhaft wie andere Aspekte seines Berufs erledigt.
Ihre Beziehung zu Dirk Nowitzki fing ja an 2012. Da waren Sie in den USA für eine Reportage fürs Zeitmagazin, haben auch was geschrieben, aber am Ende blieb irgendetwas zurück. Da war irgendetwas noch nicht geklärt. Erzählen Sie mal, wie Sie das damals empfunden haben.
Ja, also das ist natürlich, wenn man jemanden, den man schon sehr, sehr lange verfolgt hat, als interessierter Zuschauer, vielleicht sogar als Fan, als geneigter Zuschauer, wenn man so jemanden so lange verfolgt, dann hat man natürlich eine Menge Fragen, eine Menge Geschichten, die man im Hinterkopf hat, wenn man so jemanden trifft. Und es ist natürlich dann sehr, sehr kompliziert, das auf 16.000, 20.000 Zeichen, die so eine lange Magazingeschichte hat, zu erzählen. Und ich hatte natürlich, als ich das gesehen habe, als ich ihn besucht habe in seiner Stadt, in seiner Umgebung, in seiner Halle, am Schluss viel mehr Fragen, als ich einige Antworten gefunden hatte, weil mich das so sehr interessiert hat. Da gab es ganz viele Aspekte, die noch offen waren.
Ne? Wie zum Beispiel welcher?
Zum Beispiel ganz, ganz simpel die Frage, wie geht jemand damit mit um, dass er so geliebt wird? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Also wenn man vor 20.000, 22.000 Leuten spielt und alle tragen dein Trikot, alle schreien deinen Namen, alle raunen, wenn du den Ball berührst. Das ist ja eine sehr seltene Situation. Mhm. Die kommt ja nur für die wenigsten Menschen vor.
Ja.
Und das hat mich zum Beispiel sehr interessiert. Wie geht man damit um? Wie kriegt man das verpackt überhaupt, dass es sowas gibt? Und dass das sich auf die eigene Person richtet. Und ja, solche Fragen haben mich da sehr, sehr interessiert. Mhm. Und ich habe auch viele interessante Menschen getroffen, die in seinem Umfeld sich bewegten, schon auf dieser kurzen Reise, die ich da gemacht habe. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, hat mich weiterhin interessiert. Und dann ist da so ganz allmählich die Idee zu dem Buch daraus erwachsen.
Die 2011 ist für uns alle eine ganz wichtige Zahl. Es ist einmal die Telefonnummer von SWR3, die 2011. Das seit Jahrhunderten. Mhm. Und es ist das Jahr, in dem Dirk Nowitzki mit den Mavericks Meister wurde. Seit dem Augenblick hat er sich ja unsterblich gemacht in dieser Stadt. Das war noch ein Jahr, bevor Sie ihn das erste Mal dort als Journalist dann auch getroffen haben. Aber wo waren Sie, als er Meister wurde?
Ich saß in Berlin in einer Bar, die nachts geöffnet hatte und die Spiele zeigte. So eine Fußballbar, Sportbar. Die Magnetbar in Berlin-Mitte und da waren wir mit ein paar Freunden, ein paar Basketballern, die sich das unbedingt ansehen wollten, die das nicht am nächsten Morgen irgendwie in Zusammenfassung sehen wollten, sondern tatsächlich live dabei sein wollten, wie dieses entscheidende Spiel und in den Playoffs in der Meisterschaftsserie damals gespielt wurde. Und da saßen wir, das war ziemlich rührend, in einer pickepackevollen Bar. Die Leute standen auf der Straße, haben von außen durch die Scheiben reingeguckt. Und es war ja nachts um vier. Ja. Innen drin, total heiß, alle Leute wirklich dicht gepackt. Und da waren schon eine Menge Emotionen im Spiel, wenn ich mich da recht entsinne. Ja.
Das Interessante ist ja, dass die amerikanischen Journalisten Dirk Nowitzki zunächst ja mal relativ kritisch gesehen haben. Es gab immer den Vorwurf, der hat keinen Biss. Fehlte dem echt noch eine Menge am Anfang?
Ja, ganz am Anfang war er ja natürlich ein junger Europäer und den schlug damals noch viel Skepsis entgegen. Das ist durch Dirk Nowitzki dann anders geworden in den Jahren und Jahrzehnten danach. Als er kam damals, da war natürlich viel Zweifel und auch viel Unwissen dabei. Zudem war er auch noch ein schmaler Junge. Sein Coach sagt immer Spargel-Tarzan. Also es war ein wirklich ein schmaler Junge, der am Anfang, glaube ich, auch noch ein bisschen von Selbstzweifeln geplagt war, als er dahin kam. Und das hat sich erst mit den Jahren entwickelt. Ich glaube, mit der Meisterschaft, wie ja gerade gesagt wurde, waren diese Zweifel ausgeräumt. In Amerika ist das so, in der Basketballwelt, wenn man eine Meisterschaft gewonnen hat, ist man, glaube ich, für immer als Champion gebrandmarkt. Das wird man nicht mehr los. Und wenn man keine Meisterschaft gewonnen hat, dann trägt man diesen Makel, den vermeintlichen Makel mit sich rum, ganz egal, wie gut man war. Und bei Dirk kam das dann zusammen. Der war halt sehr gut und an einem Punkt hat er die Meisterschaft gewonnen, was ihn dann, glaube ich, in den Legendenstatus erhoben hat. Mhm.
Irgendwie ist er auch bis heute ja trotzdem, im Englischen sagt man, the odd one out gewesen in der NBA. Einer, der dann irgendwie doch gar nicht so richtig reinpasste in diesen ganzen großen Rummel, wo alles überhöht wird und gefeiert wird und so. Und er war wirklich der Spieler, der Superstar, der nichts Protziges hatte, also keine mehrere Ferienvillen irgendwo noch am Meer, kein Privatflugzeug. Das ist schon ungewöhnlich für einen Sportler seiner Größe. War das jemals von Nachteil für ihn?
Ich glaube, die Besonderheit ist eher seine Haltung. Er ist ja kein Außenseiter, sondern eher das Gegenteil. In seinem Team ist er, wenn man so will, Wortführer und Spieler, der mit gutem Beispiel vorangeht. Und er ist auch der Clown des Teams. Das ist er immer gewesen. Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber so ab dem zweiten, dritten Jahr oder so gehörte der zu den Leistungsträgern, zu den absoluten Leistungsträgern und natürlich auch, und auch zu den Witzemachern im Team. Und ich glaube nicht, dass er eine tatsächliche Außenseiterposition ausgefüllt hat in seiner Mannschaft. Für das Spiel und die Spielphilosophie glaube ich, dass es eine Besonderheit war. Wie er gespielt hat, wie er seinen Körper eingesetzt hat, wie er das Spiel gelesen und gedacht hat. Das sind alles Besonderheiten, die ihn herausstechen lassen. Und aber ich würde ihn trotzdem nie als Außenseiter bezeichnen, sondern eher als jemand, der halt besondere Qualitäten hat, die ihn herausstechen ließen und lassen.
Einwurf, den hat er quasi kreiert, ja, den Flamingo Fadeaway. So ein einbeiniger Sprungwurf im Rückwärtsfallen, den man eigentlich nicht verhindern kann. Da kommt keiner mehr ran. Wann hat er den denn erfunden eigentlich?
Dirk Nowitzki war ja immer bekannt dafür, dass er in den Sommermonaten, wenn eigentlich Urlaubszeit ist oder Regenerationszeit, die hat er immer dazu genutzt, sich mit seinem Coach und Trainer Holger Geschwindner bestimmten Aspekten seines Spiels zu widmen und an denen zu arbeiten. Dazu gehörte dann, dass er ein Jahr lang an seinen Rebounds gearbeitet hat, an seinen Rebound-Fähigkeiten. Im nächsten Jahr hat er vielleicht taktische Gedanken sich gemacht und daran gearbeitet, an der Fußarbeit und so weiter. Und in einem Jahr haben die beschlossen, dass es sinnvoll ist, wenn er aus der Mitteldistanz und aus dem Post-up-Spiel einen Wurf entwickelt, der vielleicht unkonventionell ausschaut, aber gleichzeitig sehr effektiv ist. Und dann haben die sich, glaube ich, gedacht, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber da haben die sich gedacht, wenn man nach hinten fällt und noch hochspringt und auch noch 2,13 Meter groß ist, dann ist es nahezu unmöglich, diesen Ball zu erreichen für den Verteidiger. Und wenn man dann noch von einem Bein abspringt und das andere Bein als eine Art Schutzwall dazwischen baut, ist es noch schwieriger. Und tatsächlich ist das so eins seiner Kennzeichen, Markenzeichen geworden und tatsächlich auch, würde ich sagen, ein Erbe, was er der Liga hinterlassen hat, dass dieser Wurf, diese spezielle Bewegung tatsächlich jetzt von anderen Spielern nachgebaut, nachgeahmt wird und die man ständig sieht. Und das ist natürlich eine schöne Sache, ne? dass man in seinem, in dem, was man tut, so ein Zeichen setzt, dass man etwas hinterlässt, was die anderen kopieren. Ja. Und wenn er jetzt ein Spiel sieht und sieht, wie Kevin Durant zum Beispiel diesen Wurf nachmacht oder verwendet, dann ist das für ihn, glaube ich, seine Frau sagt immer, er grinst dann und weiß. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas hat.
Vielleicht wird der Wurf, dieser Sprungwurf, ja auch irgendwann mal umbenannt in der doppelte Nowitzki oder sowas, ne? Wie der doppelte Rittberger irgendwie. Da wurde es wirklich auch nach den Personen benannt.
Ja.
Ja, in dem Fall ist es nur noch der Flamingo.
Ich habe gerade gesehen, dass in Dallas eine Straße nach ihm benannt wird. Okay. Die wird jetzt The Nowitzki Way heißen.
Oh, klingt aber auch gut.
Ja.
Klingt auch gut. Also entwickelt dann während einer dieser Sommertrainings. Und da sind wir auch bei dem Mann, der Dirk auch mit groß gemacht hat, dem Dirk Nowitzki sich bis heute voll anvertraut hat. Er hat sich ja wirklich komplett in seine Hände begeben. Und das ist noch eine Person, die nach außen hin ganz kurios wirkt und merkwürdig wirkt. Ein absoluter Freak, dieser Holger Quintner, war selber mal, ich glaube, Olympische Spiele 72, war für die deutsche Nationalmannschaft auch mit dabei, selber mal Profi gewesen. Ein kurioser Typ. Wie haben Sie den das allererste Mal getroffen und kennengelernt? Und was ist Ihnen aufgefallen an dem?
Ich habe den kennengelernt in einem Starbucks an der Mockingbird Lane in Dallas, neben der Universität, also so ein kleines Café, kleiner Coffeeshop. Und das ist ein sehr interessanter Mann. Eigentlich beim Schreiben des Buches habe ich immer dann gedacht, dass das eigentlich ein Mensch ist, eine Figur, die eigentlich ein eigenes Buch verdient, weil er so vielschichtig und interessant ist, weil der nicht nur sportlich was drauf hat, sondern tatsächlich auch sehr belesen ist, sehr musikalisch interessiert, total breit aufgestellt in seinen Interessen und auch in seiner Kenntnislage. Also der weiß einfach über viele Dinge sehr gut Bescheid und
stimmt, der ist studierter Physiker, interessiert sich für Feng Shui, Astrologie, all sowas auch noch, sehr breit aufgestellt. Ne,
total, sagen. Total.
Sehr Philosophie breit. Liebt er, glaube ich, die Philosophie.
Das ist halt interessant, so jemanden im Umfeld von Nowitzki zu haben, der halt nicht den eindeutigen Weg die ganze Zeit verfolgt oder den Weg des geringsten Widerstands, sondern der halt auch wirklich ein bisschen weiter denkt, um Ecken denkt, in die Zukunft um Ecken denkt. Das ist ein Visionär in vielerlei Hinsicht. Und wie der Nowitzki betreut hat über all die Jahre, der hat ja so ganz viele Funktionen für ihn. Also der ist Manager gewesen und gleichzeitig Trainer, Lehrer könnte man fast auch sagen, vielleicht sogar zeitweise auch Psychologe, in allererster Linie würde ich sagen Freund und Vertrauter. Das sind so viele Rollen, die der für Nowitzki übernimmt, das ist einfach sehr, sehr interessant zu sehen und sehr, sehr wichtig für Nowitzki.
Um zu zeigen, wie kurios der ist. Ich muss, bei Holger Quintner muss ich, auch wenn es ihm wirklich nicht gerecht wird, auch seinem Genie, das er ja besitzt, aber ich muss denken an die Szene aus dem Film Der perfekte Wurf, wo Dirk Nowitzki sich selber über den Pullover lustig macht. Der 30 Tage hintereinander immer den gleichen Pullover trägt und der stinkt, der Pullover. Das Holger Quintner aber völlig wurscht.
Ja, die beiden, die kennen sich einfach sehr, sehr gut und diese Frotzeleien und diese Scherze und dieses Hin und Her zwischen den beiden gehört, glaube ich, dazu. Die sind, die haben eine gemeinsame Sprache gefunden, wo diese Scherze und diese rauen Scherze teilweise auch einfach eine wichtige Funktion haben und aber auch nicht übel genommen werden. Die sind einfach richtig gute Freunde und kennen sich sehr, sehr gut.
Ja. Nochmal zurück zu diesem Sommertraining, damit wir auch wirklich einfach mal begreifen, auch wie viel körperliche Qual Nowitzki investiert hat, um so groß zu werden und vor allem auch, um so groß zu bleiben dann am Ende. Diese Sommertrainings, ich glaube, Rattelsdorf ist, glaube ich, dieser kleine Ort, wo die Halle ist. Heißt der Rattelsdorf?
Oder, die trainieren in verschiedenen Hallen im Sommer, aber das sind alles kleine Orte. Also Rattelsdorf, Randersacker, so.
Randers Acker war auch noch dabei. Sie waren ja auch mal mit dabei und haben das auch mal mit verfolgt. Erzählen Sie einfach mal, es ist die Rede hier von einer auch wirklich Choreografie, die der Holger Gschwindtner entwickelt hat, die auch etwas Meditatives hat. Beschreiben Sie einfach mal, was ist in dieser Halle passiert? Wie anstrengend war das? Wie detailliert wurde da getüftelt?
Wenn man dieses Training oder diese Trainings zum ersten Mal sieht, denkt man, ah, ist interessant, die machen halt diese und jene Bewegung, diese und jene Wiederholung der Bewegung. Es wird wenig gesprochen dabei, manchmal wird ein bisschen geflaxt, dann wird ein bisschen mit Zeichensprache gearbeitet. Wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man, ja, kann ich verstehen, konzentrierte Atmosphäre, die machen halt ein Basketballtraining. Was etwas unkonventionell aussieht. Und beim zweiten Mal merkt man dann, ah, das ist ja exakt das Gleiche, was ich vor 3 Tagen schon mal gesehen habe. Und beim 10. oder 20. Mal bemerkt man, dass es immer noch das Gleiche ist, aber dass es um die allerfeinsten Nuancen geht. Also dass es weniger um die Übung an sich geht, sondern in der Wiederholung um die ganz feinen Details, die man wirklich auch nur erkennen kann, wenn man das sich dutzende Male anguckt. Oder eben, wenn man es dutzende Male oder hunderte Male oder vielleicht tausende Male durchführt. Und das ist so eine sehr, sehr interessante Erfahrung, dass die äußere Anordnung der Übung eigentlich immer ähnlich, vielleicht sogar gleich ist, aber die Variationen im Detail halt sehr, sehr fein verästelt und sehr, sehr fein nuanciert. Und das ist super zu sehen, wie jemand so ins Detail gehen kann und so genau arbeitet. Das sieht man sehr, sehr selten bei Menschen, die Tätigkeiten ausüben, egal welche. Also die wenigsten Berufe, glaube ich, werden mit so einer wahnsinnigen Akribie ausgeübt.
Es war Holger Gschwindtner, der den jungen Dirk Nowitzki entdeckt hat und dann natürlich alle erstmal um sich herum überzeugen musste davon, wir schaffen hier etwas ganz Großes zusammen. Wie hat Dirk Nowitzki diese allererste Begegnung, als der den ja auch noch nicht kannte. Wie hat der das mittlerweile in Erinnerung? Denn über die Jahre gibt es von verschiedenen Geschichten natürlich auch verschiedene Versionen. Wie hat Dirk das in Erinnerung?
Er sagt immer, ja, ich weiß, dass das so gewesen sein soll. Er kann sich aber daran erinnern, und das sagt er auch dann immer wieder, dass der Holger Gschwindtner im Mannschaftstraining an der Seitenlinie stand und immer wieder Spiele für Spieler für Individualarbeit zur Seite gerufen hat. Und da kann er sich, glaube ich, sehr, sehr gut daran erinnern, weil er da angefangen hat, richtig zu verstehen, was der Gschwindtner eigentlich von ihm wollte, welche Form der Arbeit da gefragt war. Und an diese Momente kann er sich, glaube ich, sehr, sehr gut erinnern.
Der Trainer hat ihm dann auch in der Schule natürlich immer geholfen, war ja auch belesen, hat, glaube ich, auch Dirk Nowitzki für Literatur tatsächlich begeistert. Ja. Sie haben den Dirk in Ihrem Handy unter The Great Gatsby abgespeichert, weil der Literatur liebt, der Dirk? Ist es das der Grund?
Also es ist schon so, dass er ein Leser ist. Der hat jetzt zum Beispiel in seinen letzten Saisons hat er einen Buchclub mit seinen Mannschaftskameraden gehabt, was wahnsinnig ungewöhnlich ist.
Ja.
Für den Profibasketball oder für Profisport im Allgemeinen, nehme ich an. Bücher haben eine Rolle gespielt in seinem Leben und das kommt teilweise von dem Holger Gschwindtner.
Ja.
Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das verselbstständigt und Nowitzki nimmt auch selber ein Buch in die Hand. Der ist ja jetzt auch ein, hört sich blöd an, aber er ist ein erwachsener Mann, der entscheidet, was er liest.
Die Dallas Mavericks haben das nicht gerne gesehen, dass Dirk Nowitzki seinen eigenen Trainer dabei hatte. Soweit ich weiß, durfte der auch nicht in die Katakomben. Ich war selber mal im Dallas im Stadion und Holger Gschwindtner war auch da. Und wir waren noch, als die sich warm geworfen haben und die ganze Halle war noch leer. Und Dirk Nowitzki ging an die Bande und überreichte Holger Gschwindtner ein Ticket für den Abend, dass er irgendwo sitzen kann. Eine kuriose Situation, oder?
Also als ich ihn kennengelernt habe, ab 2012, war das Gegenteil der Fall. Denn die beiden waren in Dallas schon ein legendäres Gespann. Und der ist tatsächlich in der Lage, egal durch welche Barriere, einfach durchzumarschieren, weil jeder weiß, wer er ist und welche Meriten er gesammelt hat. Also der läuft da durch. Und alle nicken und sagen, Holger, Holger. Und das ist lustig zu sehen. Der ist mittlerweile wirklich eine Coach-Legende dort in der Stadt. Und alle wissen um das Verhältnis so. Und vielleicht war das am Anfang so, dass er nicht in die Katakomben durfte.
Okay.
Ich glaube, in dem Club selbst ist völlig anerkannt, wie wichtig er für Dirk Nowitzki ist.
Okay.
Und auch natürlich dann, wie wichtig er für das Team letztendlich ist. Mhm.
Sie haben jahrelang versucht, aus Dirk Nowitzki schlau zu werden. Mhm. Es gab zum Beispiel Regeln und Rituale, so im engeren Kreis, die es wirklich zu erforschen wert waren. Was war denn da typisch?
Also der Kreis um Dirk Nowitzki ist nicht groß. Der hat keine große Entourage, die ihn begleitet, sondern es sind Leute, die, mit denen er lange und gut zusammenarbeitet. Und natürlich sind die auch, ich will nicht sagen kritisch, aber vorsichtig, wer neu dazukommt. Und da muss man natürlich als Beobachter, wenn man beobachten möchte und wenn man Dinge sehen will, die nicht nur offizielle Termine sind, muss man halt warten und sich beweisen als jemand, der vertrauenswürdig ist. Das ist normal bei teilnehmenden Beobachtungen und es ist mir auch so gegangen in diesem Projekt. Das hat Spaß gemacht, war eine Herausforderung, aber dann muss ich sagen, war das auch super ergiebig, weil die einfach auch interessante Menschen einfach sind, die um ihn herum agieren und welche Rollen sie für ihn ausfüllen. Das sind sehr, sehr interessante Charaktere und das
wenn hat wir da zweimal nennen zum Beispiel von diesen interessanten Charakteren.
Also natürlich Holger Geschwindner, aber dann gibt es zum Beispiel diesen Ernie Butler. Das ist ein Jazzmusiker, der in München lebt, ein älterer Herr schon, der immer wieder auch in München Konzerte spielt. Und der hat zum Beispiel in den Trainingscamps von Dirk Nowitzki und seinen Mitspielern früher immer Jazzmusik gespielt, weil Jazzmusik und Basketball in Geschwindners und Butlers Augen zusammengehören. Und solche Menschen habe ich dann getroffen. Das ist halt super interessant zu sehen, dass jemand wirklich über den Tellerrand hinausdenkt. Eine Gruppe von Menschen sich dafür interessiert, wie denn Basketballspielen mit Musik zusammenhängt und was kann der Musiker vom Basketballer und der Basketballer vom Musiker lernen? Kann man da Schnittmengen entdecken? Kann man zusammenarbeiten? Kann man profitieren? Und dieser Ernie Butler, eine Legende in Gießen, einer der ersten Amerikaner der Liga. Wenn man den kennenlernt, fantastischer Typ. Reibeisenstimme, spricht, hat so einen richtig schönen, schweren Akzent und ist hervorragender Musiker. Und solche Leute trifft man dann. Und das ist sehr, sehr toll.
Zum Schluss sprechen wir dann noch über das letzte Heimspiel. Sie hatten jahrelang davon geträumt, dass Sie vielleicht mit im Wagen sitzen. Wie so oft auf dem Weg in die Arena. Haben Sie dann aber nicht gemacht an diesem allerletzten Heimspielabend. Warum nicht? Oder wann fiel die Entscheidung?
Ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass ich nicht dabei war in dieser Autofahrt zum letzten Heimspiel. Aber im Nachhinein erwies sich das dann als wirklich erhellender Moment. Das muss ich wirklich sagen. Also ich bin dann nicht mitgefahren, weil die beiden einfach allein fahren wollten. Geschwindner und Nowitzki wollten alleine zum letzten Spiel fahren, letzten Heimspiel. Ich glaube, im Buch schreibe ich, manchmal müssen die Türen zubleiben und die Rückbank leer. Mir ist klar geworden, das Gute daran ist und das Geheimnis des Erfolgs von Dirk Nowitzki ist, dass er manchmal eben die Tür zumacht und für sich oder bei sich ist und nicht darüber redet und nicht für die Außenwelt existiert, sondern einfach das macht, was er machen muss oder will. Diesen Rückzugsraum sich über all die Jahre zu behalten und zu erhalten und tatsächlich sich nicht ständig nur in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Das war in diesem Moment der Fall, das war ein Symbol und das hat mir irgendwie klar gemacht, wie er so lange so gut Basketball spielen konnte, weil er sich diesen Schutzraum erhalten hat. Und das ist mir klar geworden und dann war ich auch zugegebenermaßen gleich weniger enttäuscht.
Ein Jahr vorher hatte er noch gesagt, eigentlich wolle er kein großes Tamtam für dieses letzte Heimspiel.
Richtig.
Was ja nun völlig unrealistisch ist. Ich meine, wie kann man das nur denken, oder?
Ja, er hat auch mal gejuckst, dass er, das ist natürlich naiv, hat er gesagt. Aber ich glaube, er hätte sich das im Vorhinein so vorgestellt, leise und fast unbemerkt. Letztendlich war er, glaube ich, sehr zufrieden. Und vielleicht sogar richtig glücklich, wie das dann alles gelaufen ist am Ende. Das war eine Zeremonie fast, die glaube ich, sehr, sehr geschmackvoll und sehr, sehr dosiert abgelaufen ist. Es war groß und schön, aber nicht kitschig. Es war rührend, nicht übertrieben pathetisch. Seine Kindheitsidole sind aufgelaufen, standen da und haben ihm die Ehre erwiesen. Und das war einfach ein richtig großer Moment.
Und er hatte nicht damit gerechnet, ne? Dass die plötzlich aufs Spielfeld kommen würden.
Genau, genau. Es war wirklich eine Überraschung und alle waren ergriffen und gerührt. Und das war einfach ein großer Moment, als Scottie Pippen, der legendäre Scottie Pippen in die Arena tritt und sagt, "You have been an inspiration to me." Ja. Wo der junge Dirk und wie wir alle damals, alle jungen Basketballer damals zu Scottie Pippen aufgeschaut haben. Und jetzt kehrte sich das sozusagen um. Und er hat das, glaube ich, vorher nicht so zu träumen gewagt, Nowitzki. Und dass es dann trotzdem so gekommen ist, hat ihn, glaube ich, sehr gefreut.
Und an seine Stadt Würzburg hat er selbst in diesem Riesenmoment auch noch gedacht, weil er ja gespielt hat in diesen Schuhen, die extra hergestellt wurden mit diesem roten Logo vom Heimatverein, vom DJK Würzburg. Wann hatte er die Idee oder wessen Idee war das?
Ganz ehrlich, das wäre eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe das gesehen.
Eine gefunden. Ja.
Also ich habe gesehen, dass er diese Schuhe trug. Ob er sich das gewünscht hat oder ob das ein pfiffiger Einfall von jemand anders war, ich kann es nicht sagen. Aber trotzdem fand ich es eigentlich eine gute Referenz und das machte, es ergab sehr viel Sinn in dem Moment, als er sich warm machte und man sah diese Schuhe mit diesem roten Logo. Da dachte ich, ja, das ist das war eine sinnvolle Idee.
Ja, Sie waren dabei in der Halle bei diesen Gänsehautmomenten und extrem berührend war es ja, als Dirk Nowitzki wirklich geweint hat, als er während des Spiels lief noch auf diesem großen Videowürfel ganz oben sein Besuch in einer Kinderklinik. Die hatte er 15 Jahre lang gemacht, ohne dass jemand irgendwie dabei war. Und erst ein Jahr vorher kam zum ersten Mal ein Journalist mit. Und das waren Bilder eben von diesem Besuch. Und das hat ihn, da ist er quasi ausgebrochen. Also da kamen einfach so die Tränen. Und wie haben Sie diesen Augenblick erlebt dort auf der Tribüne?
Ja, das war natürlich auch ein schöner Moment, ein großer Moment, weil man natürlich selbst von den Bildern, die man da auf dem großen Screen, auf dem großen Jumbotron gesehen hat, selbst gerührt war. Aber dann zu sehen, dass auch Dirk Nowitzki davon gerührt war, das war schön. Tatsächlich sagt das, glaube ich, sehr, sehr viel über Nowitzki aus. Ne? Es war fast in dem Moment, als ob ihm da erstmal klar werden würde, was er denn all die Jahre da gemacht hat. Ne? Weil es jetzt praktisch offiziell mit getragener Stimme von einem Sprecher dort oben auf schönen Bildern oder auf interessanten Bildern vorgetragen wurde und abgespielt wurde. Und dann war die ganze Halle gleichwohl von den Bildern gerührt, als auch natürlich von Dirk Nowitzkis Rührung. Das war ein interessantes Phänomen und ich dachte, das ist ein sprechender Moment für die Arbeit von Nowitzki. Mhm.
Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut und habe gerade wieder Lust, mir die Szene anzugucken noch einmal.
Machen Sie es.
Und ganz groß übrigens muss man auch sagen, die Szene, und jetzt überlege ich gerade, war das das letzte Spiel oder eines der letzteren, wo sie gegen die LA Clippers gespielt haben und kurz vor Schluss der Trainer der LA Clippers eine Spielunterbrechung hat einberufen und hat dann quasi Dirk nochmal gefeiert, den Spieler des Gegners am Abend. Mhm. Auch das ein Moment, gab es den vorher auch schon mal?
Also ich weiß von keinem, das war eine große Geste. Das Besondere dabei, fand ich, war, dass es nicht geskriptet war, nicht vorausgeplant, sondern dass das anscheinend einem Impuls des Coaches folgte. Der ist einfach, hat eine Auszeit genommen, ist einfach zum Anschreibetisch gegangen, hat sich dann das Mikro des Hallensprechers geschnappt und die Zuschauer aufgefordert, jetzt verdammt nochmal aufzustehen und zu applaudieren, was normalerweise meines Wissens nicht vorkommt. Und das sagt auch einiges über das Empfinden der Liga, glaube ich, gegenüber Dirk Nowitzki aus, dass die Gegner sowas machen. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass sein Spiel sich fortpflanzt in den Nachwuchsgenerationen, dass Bewegungen kopiert wurden und jetzt weitergeführt werden. Und ja, wenn das so ist, dann war das eigentlich eine logische Fortsetzung dieses Respekts, ne? Und trotzdem eine Besonderheit. Es war natürlich toll. Doc Rivers hat das hat den Moment ergriffen und ich glaube, viele Leute erinnern sich an diese Größe des Moments.
Thomas Plätzinger, der Dirk Nowitzki über so viele Jahre, während der letzten 7 Jahre auf jeden Fall, begleitet hat. Er hat seine Geschichte mit vielen persönlichen Eindrücken nochmal aufgeschrieben. Und haben Sie von Dirk eigentlich alles abnehmen lassen, so was Sie so erzählt haben?
Der hat das Buch immer wieder mal, also ich habe immer wieder mal Kapitel vorgestellt. Wir haben immer wieder mal da gesessen und ich habe ihm vorgelesen. Auch mit Geschwinden habe ich viel Textarbeit gemacht, immer wieder Nachfragen und so weiter. Also das Buch, ich weiß nicht genau, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht genau, ob man sich jemals ein 512-Seiten-Buch über sich selbst durchlesen möchte am Stück, aber er weiß, was drinsteht.
The Great Nowitzki heißt dieses Buch, das ist ganz neu, von Thomas Plätzinger. Dann Dankeschön für heute, viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank.
Talk mit Tees.